1933 wird Hitler Reichskanzler. Im Mai 1933 werden auf der Straße Bücher verbrannt. Für Erich ist klar, die Bibliothek seines Onkels muss gerettet werden.
Er war seit dem Tod seines berühmten Kunsthistoriker oder Kulturwissenschaftler Onkels Ebi zuständig für die Bibliothek in der Familie.
Erich sucht und findet in London Menschen, die die Bedeutung der Bibliothek erkennen und ihren Fortbestand dauerhaft finanzieren. Als Leihgabe deklariert, wird die Abi-Warburg-Bibliothek an den Nazis vorbei nach London verschifft. Schnell wird klar, dass es bald schon nicht mehr um Bücher, sondern um Menschenleben gehen wird. Noch bevor die nationalsozialistischen Machthaber zum Boykott jüdischer Geschäfte aufrufen, entlässt Karstadt alle jüdischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Belegschaft. Die Kunden verlassen das Bankhaus Warburg in Scharen. Im Hass- und Hetzblatt der Stürmer taucht keine andere jüdische Familie so oft auf wie die Warburgs.
Es rennen alle weg von denen. Denn durch ihre transatlantischen Verbindungen sind sie für die Nazis der Inbegriff der jüdischen Weltverschwörung. Ist doch ganz klar.
Warum verlassen die Warburgs Deutschland nicht? Machen sie sich Illusionen oder falsche Hoffnungen?
Das Gegenteil ist der Fall. Die Familie Warburg und die Warburg Bank gleichzeitig ist absolut führend in der jüdischen Emigration in Deutschland. Die bleiben in Deutschland 33, obwohl die amerikanische Verwandtschaft sagt, raus da, bloß raus.
Erich Warburg ist von Anfang an in die jüdische Selbsthilfe in Deutschland integriert.
Sein Vater ist Gründer, und zwar federführender Gründer, sämtlicher Immigrationshilfeorganisationen, die es in Deutschland gibt.
Wer aus Deutschland fliehen will, wird von den Nazis bis aufs letzte Hemd ausgeraubt. Reichsfluchtsteuer und andere neu geschaffene Fantasiegesetze gießen die staatliche Wegelagerei in rechtliche Form. Außerdem verlieren jüdische Menschen ihre Konten. Auswandern ohne Geld ist aber ein Ding der Unmöglichkeit. Max Warburg will seinen Mitmenschen helfen und gleichzeitig braucht das Bankhaus neue Kunden.
Obwohl die Mehrzahl der Mitarbeiter des Bankhauses nicht Juden sind, beschließen sie quasi, so, jetzt werden wir aber mal richtig jüdisch.
Statt wie zuvor Großunternehmen haben die Warburgs nun mittelständische jüdische Kunden. Für sie konstruieren die Finanzexperten derart verwickelte internationale Tausch- und Ringgeschäfte, dass die Nazis jahrelang nicht durchblicken. So schaffen die Warburgs das Geld jüdischer Immigranten aus der faschistischen Hölle, finanzieren Ausreisen und retten viele Menschenleben.
Man schätzt die Zahl der Menschen, die über das Bankhaus emigriert sind, die schwankt zwischen 70.000 und 120.000.
1938 wird es für die Warburg selbst zu gefährlich. Ihr Bankhaus wird konfisziert oder, wie es im Nazi-Jargon heißt, arisiert. Die Familie wandert in die USA aus. Erich ist nun US-Staatsbürger, ändert seinen Namen in Eric und gründet in New York ein eigenes Bankhaus, aus dem später das Private-Equity-Unternehmen Warburg Pincus werden wird. Als der Zweite Weltkrieg beginnt, hilft Eric Warburg den Finnen, sich gegen Stalins Invasion zur Wehr zu setzen. Er organisiert den Kauf und den Transport von Kampfflugzeugen und Lebensmitteln in das bedrohte Land. Bei Kriegseintritt der USA meldet Eric Warburg sich zur Armee. In Großbritannien wird er zum Verhöroffizier ausgebildet. Zurück in den USA erfährt er, dass geplant ist, Lübeck ein zweites Mal zu bombardieren. Das hätte die vollkommene Vernichtung der Stadt bedeutet. Eric Warburg hat seine Jugendzeit in Lübeck nicht vergessen. Er findet die Bombardierung militärisch sinnlos und beschließt, sie zu verhindern.
Zu Eric Warburgs Naturell gehört es eben, dass er das Gefühl hat, er kann Dinge nicht zuschauen, wenn er das Gefühl hat, er könnte eingreifen.
Sagt Janette Eraso-Heufelder, Autorin einer Biografie über Eric M. Warburg.
Und hat das eben zu verhindern versucht, aber war eine kleine Nummer im Pentagon und kam nicht an die Entscheidungsträger dieses Bombenangriffs heran und hat dann das gemacht, was seine Spezialität war. Er hat nach anderen Wegen gesucht, nach unorthodoxen Wegen und hat sich überlegt, wen kennt er? Wen kennt er? Es gibt ja immer Verbindungen. Und die Verbindung, die er fand, war die zu Burkhardt, dem Leiter der Hilfskommission des Internationalen Roten Kreuzes.
Er schafft es, dass sein Cousin Karl Jakob Burkhardt Lübeck zum zentralen Umschlagplatz für alle Hilfslieferungen des Roten Kreuzes für die Kriegsgefangenen macht. Einen solchen Ort wollen die Alliierten nicht mehr bombardieren. Damit ist Lübeck gerettet.
Am 8. Mai, 23 Uhr, schweigen die Waffen.
Bei Kriegsende liegt das tausendjährige Reich in Schutt und Asche. Der junge jüdische Verhöroffizier der US Air Force, Eric Warburg, marschiert mit den siegreichen Truppen in Deutschland ein.
Eric Warburg, muss man sich vorstellen, im Grunde als einen dieser Gentleman-Geheimdienstmitarbeiter. Natürlich ohne diesen ganzen Gewaltanteil, aber die Fantasie und auch diese Lässigkeit und die Sicherheit.
Nach Tausenden von Verhören mit gefangenen deutschen Piloten wartet nun ein ganz besonderer Gefangener auf ihn. Der Kriegsverbrecher Hermann Göring. Die USA wollen den ehemaligen Reichsmarschall für ihre Dokumentation des Kriegs verhören. Eric Warburg beschließt, Görings Vertrauen zu gewinnen, indem er sich als Amerikaner mit skandinavischer Abstammung ausgibt. Dorothea Hauser.
Und so hat er Deutsch mit schwedischem Akzent gesprochen.
Der eitle Göring wird von dem klugen Offizier an der Nase herumgeführt. 15 Stunden lang gibt der Kriegsverbrecher dem ehemaligen jüdischen Bankier aus Hamburg freimütig Auskunft. Warburg, dessen Familie wie keine andere zum Ziel der Hasspropaganda der Nazis wurde, steht nun auf der Gewinnerseite der Geschichte. Sein Gesprächspartner tappt bis zum Schluss im Dunkeln. Jeanette Eraso-Heufelder.
Dass ausgerechnet Eric Warburg derjenige ist, der als erster mit einem der größten Nazi-Verbrecher ein Verhör führt, finde ich, ist sowas wie ausgleichende Gerechtigkeit.
Eric Warburg behält ein ganz besonderes Erinnerungsfoto von diesem Verhör, das Göring von hinten beim Einsteigen ins Auto zeigt, erzählt Dorothea Hauser.
Göring war ein sehr, sehr beleibter Mann. Sieht man ihn von hinten, wie er in so ein Auto einstieg. Das ganze Autotür ist ausgefüllt durch sein riesiges Hinterteil. Und Eric Warburg hat unter dieses Foto geschrieben, The End of Göring.
Was gleichermaßen das Ende wie auch der Hintern von Göring bedeutet. Als die USA Thüringen den Sowjets überlassen müssen, wird Eric Warburg wieder aktiv. Er ist überzeugter Antikommunist und hat nicht vergessen, dass Stalin ursprünglich mit Hitler paktiert hatte. Auf eigene Faust beschließt er, sämtliche Wissenschaftler mitzunehmen, derer er in der künftigen Sowjetzone habhaft werden kann. Er wendet sich an John McCloy, den er noch aus den 20er Jahren in den USA kennt. Der spätere hohe Kommissar der Alliierten hört dem alten Bekannten zu.
Der sagt ja, da sind doch noch Leute da, die müssen raus. Und da sagt er, wie viele sind das denn? Und er sagte irgendeine Zahl, eine ungerade Zahl, damit sie sich plausibel anhörte.
Eric Warburg erhält einen Freibrief für die ausgedachte Zahl. Bei Nacht und Nebel schafft er schließlich 160 führende Köpfe aus dem späteren Einflussbereich der Sowjets heraus. Atomwissenschaftler, Raketenwissenschaftler, darunter beispielsweise Werner von Braun, der maßgeblich an den V-2-Raketen gearbeitet hat und später entscheidend für das US-Raketenprogramm und die Mondlandung werden wird. Eric Warburg zieht nach dem Krieg zurück nach Deutschland, engagiert sich gegen die drohende Deindustrialisierung. Seine Familie erhält ihre Bank wieder. Jeanette Eraso-Heufelder erzählt, dass ihm der Ausblick in die Zukunft Sorgen macht.
Dass er die große Gefahr gesehen hat, dass Europa nie wieder zu Frieden kommen wird, wenn Amerika, die USA, wieder Europa verlassen.
Zusammen mit John McCloy gründet er die Atlantikbrücke. Der Verein soll die Verbindung zwischen den USA und Deutschland aufrechterhalten, egal wer gerade Politik macht. Eric Warburg, der geniale Netzwerker, schafft ein transkontinentales Netzwerk.
Journalismus, Universitäten, Akademikertum, Gewerkschaften, Intellektuelle und so weiter. Das war die Idee.
Seit der Gründung gab es nur 8 Vorsitzende der Atlantikbrücke. Unter ihnen übrigens auch Friedrich Merz. Der Dialog mit den USA gestaltet sich im Moment etwas schwierig und die Demokratie steht wieder unter Beschuss von rechts. Ein guter Moment, sich an den Transatlantiker Eric Warburg zu erinnern, der am 9. Juli 1990, heute vor 35 Jahren, in Hamburg starb.
Also wenn man heute von Wehrhaftigkeit spricht, dann habe ich immer die Figur Eric Warburgs vor Augen. Er ist ein wehrhafter Demokrat.
Ich glaube, er ist ein Beziehungsmensch sondergleichen. Also er hat diesen Spruch:
Alle Guten gehören zu uns.
WDR Zeitzeichen. Jeden Tag ein Stück Geschichte. Autor Murat Kai. Redaktion Frank Zirbins. Nächste Folge über die Reise der Gebrüder Angermeyer nach Galapagos.
Es ist 10 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Christian Schwietzke. Guten Tag.
Für die bitter enttäuschten Bürger sind Sie schon jetzt der Lügenkanzler, Herr Merz. Ihr eklatantester Wortbruch bleibt die Demontage der Schuldenbremse.
Die AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel hat Bundeskanzler Merz im Bundestag scharf angegriffen. Neben der hohen Neuverschuldung kritisierte sie insbesondere die Migrationspolitik der Bundesregierung. CDU, CSU und SPD hätten es nicht geschafft, den Zuzug von Migranten zu beschränken. Dadurch sei die Schulbildung beeinträchtigt und die innere Sicherheit gefährdet. Merz wies die Vorwürfe zurück.
Selbst maßlose Kritik muss sich eine Regierung anhören. Halbwahrheiten, üble Nachrede und persönliche Herabsetzungen muss auch in einer Demokratie niemand unwidersprochen einfach zunehmen.
Der Kanzler verteidigte die bisherige Politik der neuen Bundesregierung und verwies unter anderem darauf, dass Deutschland durch den Krieg in der Ukraine weiter stark belastet sei. Die Opposition nutzt die heutige Debatte über den Haushalt des Kanzleramtes traditionell zur Abrechnung mit der Regierungsarbeit. Für Merz ist es die erste Generaldebatte als Bundeskanzler. Der große Brand nahe der südfranzösischen Großstadt Marseille ist immer noch nicht gelöscht. Die Lage hat sich aber etwas entspannt. Frankreichs Innenminister Ratteo sagte, dass die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle gebracht hätte. Für eine Entwarnung ist es aber noch zu früh, berichtet Frederik Hoffmann aus Marseille.
Also auf der Seite von Marseille, da breitet es sich immerhin nicht weiter aus. Aber auf der anderen Seite in Pen-Mirabeau, das ist direkt neben Marseille, wo es gestern noch ausgebrochen ist, da wurde es wieder angefacht und da muss man die Situation jetzt beobachten. Insgesamt sind 110 Menschen leicht verletzt und 400 Menschen mussten jetzt insgesamt die Wohnungen verlassen. Und gestern war in der ganzen Stadt so ein beißender Geruch wie eine Rauchglocke. Das hat richtig in den Augen gebrannt und das ist aber jetzt deutlich besser geworden. Und auch die großen Rauchwolken, die gestern über dem Norden der Stadt standen, die sind deutlich, deutlich kleiner geworden.
Weitere Meldungen im Überblick. In Essen haben Spezialeinsatzkräfte der Polizei einen Mann wegen Terrorverdachts festgenommen. Er soll sich durch Betrug Geld beschafft und damit dann einen islamistischen Terroranschlag geplant haben. Die Polizei hat in dem Zusammenhang heute in 4 Städten in NRW Wohnungen durchsucht. Innenminister Reul sagte, die Einsatzkräfte hätten mögliche Terrortaten gestoppt. Russland hat die Ukraine in der vergangenen Nacht wieder massiv mit Drohnen angegriffen. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach von dem größten Drohnenangriff seit Kriegsbeginn mit mehr als 700 Drohnen und 13 Raketen. Auch von ukrainischer Seite gab es offenbar Angriffe auf Russland. Der Gouverneur der Region Kursk sprach bei Telegram von mehreren Toten und Verletzten. Westeuropa hat den heißesten Juni seit Beginn der Wetteraufzeichnung erlebt. Nach Angaben des EU-Klimadienstes Copernicus lag der Juni mit einer durchschnittlichen Temperatur von fast 20,5 Grad, gut 2,8 Grad über dem Mittelwert der Jahre 1991 bis 2020.
WDR aktuell aus der Region.
Am Kölner Landgericht steht das erste Urteil in den Prozessen um den Kölner Drogenkrieg an. Angeklagt ist ein Mann, der bei einer Geiselnahme und Folterung geholfen haben soll. Markus Schmitz, WDR Köln.
Der Angeklagte hat mit seiner Hilfe das Eskalationspotenzial in dem Fall erhöht, sagt die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. Auch deshalb fordert sie eine Strafe von 5,5 Jahren Haft für den 30-Jährigen. Er hatte laut Anklage Waffen, Geld und andere Gegenstände für die Geiselnehmer aufbewahrt. Die hatten im Juli vergangenen Jahres ein Paar aus Bochum nach Köln gebracht und im Keller einer Villa misshandelt, weil sie vermuteten, dass das Paar am Raub von 350 Kilogramm Cannabis beteiligt war.
Das war WDR aktuell. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Am Vormittag gibt es noch viele Wolken und einzelne Schauer. Später wird es dann vor allem im Rheinland trocken und freundlicher, in Westfalen auch am Nachmittag noch einige Schauer. In Attendorn bis 19 Grad heute, in Warburg 21 und in Bedburg bis 23 Grad. Morgen dann eine Mischung aus mehr Sonne und einigen Wolken. Am Nachmittag kann es dann leichte Schauer geben. Es bleibt aber trocken. Die Zeit 10.04 Uhr. WDR 5, die Verkehrslage. A3 Köln Richtung Oberhausen, zwischen Köln-Mühlheim und Solingen etwa 45 Minuten plus. Mehr als 10 Kilometer Stau und stockender Verkehr. Dort ist nur ein Fahrstreifen frei wegen Markierungsarbeiten. A40 Essen Richtung Duisburg, zwischen dem Dreieck Essen-Ost und Essen-Frohnhausen etwa 15 Minuten plus und 4 Kilometer Stau. A46 Heinsberg Richtung Wuppertal, zwischen Neuss-Dorf-Nord Norf und Düsseldorf-Bilk, etwa 10 Minuten plus 5 Kilometer stockender Verkehr. A46 Düsseldorf Richtung Wuppertal zwischen Hahn-West und Wuppertal-Kronenberg, etwa 20 Minuten plus 5 Kilometer Stau an einer Baustelle. Und A57 Köln Richtung Krefeld zwischen Köln-Longerich und Köln-Worringen, etwa 15 Minuten plus und 6 Kilometer stockender Verkehr nach einem Unfall.
WDR 5 Neugier genügt.
Guten Morgen, mein Name ist Tobi Schäfer und mehr muss ich Ihnen an dieser Stelle nicht über mich verraten. Alles andere erfahren Sie nämlich durch meine Stimme. Das sagt zumindest diese Sprachtherapeutin.
Die Stimme ist ja so unsere Visitenkarte. Das ist der Spiegel unseres Selbst. Also an der Stimme kann man die Stimmung ablesen. Also man kann auch sagen, es stimmt. Also wir haben ganz viele Ausbrüche auch, was die Stimme anbetrifft.
Ja, und deswegen beschäftigen wir uns heute hier in der Sendung unter anderem mal mit unserer Stimme, die ja so ein mächtiges Werkzeug ist, aber von vielen immer noch unterschätzt wird. Was Sie Ihrer Stimme Gutes tun können und wie Sie sie richtig einsetzen, das später hier bei WDR 5. Vorher, gleich als erstes, sprechen wir aber über eine andere ganz, ganz wichtige Stimme, der wir so dankbar sein können, dass es sie gab. Denn Ihre Stimme ist bzw. war so wertvoll, wenn es um die Erinnerungskultur und die Aufarbeitung der deutschen Geschichte geht. Die Stimme von Margot Friedländer. Die Holocaust-Überlebende ist ja vor 2 Monaten im Alter von 103 Jahren verstorben. Heute Abend gibt es eine Gedenkveranstaltung für sie in Berlin. Und wir sprechen gleich darüber, wie Margot Friedländer als Zeitzeugin die Erinnerungsarbeit und das öffentliche Bewusstsein für das Thema geprägt hat. Das gleich hier bei WDR 5. WDR 5 ist hier und in der Berliner Philharmonie findet heute eine Gedenkfeier für eine ja ganz besondere Frau statt. Eine Frau, die am 9. Mai in diesem Jahr verstorben ist und die einen Satz hinterlassen hat, den wir uns immer und überall zu Herzen nehmen sollten. Seid Menschen, hat sie gesagt. Und das waren die Worte von Margot Friedländer. Als Holocaust-Überlebende hat sie sich bis zu ihrem Tod unermüdlich für die Erinnerungsarbeit und gegen Antisemitismus eingesetzt. Und ihr war es auch immer sehr wichtig, gerade mit jungen Menschen in Kontakt zu kommen, dass eben auch schon die Jüngsten diese wichtige Arbeit fortführen können und aufgeklärt werden über die Verbrechen der NS-Diktatur. Wir wollen heute, an dem Tag, an dem an Margot Friedländer gedacht wird, über sie reden, beziehungsweise über die Bedeutung ihres Engagements und wie wichtig die Erinnerungskultur ist. Und zwar spreche ich dazu mit einer, die Margot Friedländer persönlich kennengelernt hat. Und sie hat die Initiative Zweitzeuge e.V. mitgegründet, um Erinnerungsarbeit eben in die jüngere Generation hineinzutragen. Ruth Anne Damm ist unser Gast. Ich grüße Sie.
Guten Morgen, hallo.
Frau Damm, ich habe schon gesagt, Sie hatten das Glück, Margot Friedländer kennenlernen zu dürfen. Welcher Gedanke kommt Ihnen deswegen als erstes, wenn Sie den Namen Margot Friedländer jetzt hören? Also welche drei Adjektive fallen Ihnen als erstes ein?
War stark, warm, herzig und total inspirierend.
Mhm. Erzählen Sie mal von Ihrer ersten Begegnung. Wann und wo haben Sie sie kennengelernt?
Also bei unser Verein, wir sind ein Verein, wo sich auch viele Ehrenamtliche engagieren, aktuell gut 130, haben das erste Interview 2019 mit Margot geführt in Berlin. Da war sie 99. Bei mir kam die erste Begegnung kurz darauf. Das heißt, meine allererste Begegnung war quasi über das Transkript von diesem Interview. Und da habe ich schon gedacht beim Lesen, mein Gott, was ist das für eine besondere Frau? Ich konnte es kaum erwarten, sie kennenzulernen. Und war auch alles andere als enttäuscht. Die war wirklich, ich sagte es ja gerade, unglaublich warmherzig. Tatsächlich eigentlich total zierlich. Hat aber eine Stärke ausgestrahlt, eine Aura gehabt. Das war so besonders tatsächlich. Ja, also ich habe immer an ihren Lippen gehangen und bin sehr dankbar, sehr froh, dass ich sie kennenlernen durfte.
Da sprechen Sie schon diese Aura an. Also welches Gefühl vermittelt sie einem denn? Also auch so das Gefühl von Ehrfurcht wegen ihrer Lebensgeschichte und ihrer Lebensleistung?
Ja, schon, aber das ist eine Ehrfurcht, die trage ich, die tragen wir so in uns. Sie selber hat eigentlich da so totale Nähe geschaffen und Mauern gar nicht entstehen lassen. Die war tatsächlich sehr nah an einem dran, die war sehr interessiert. Also unser Auftrag ist es wirklich, den wir uns selber gegeben haben, die Geschichten von Margot und weiteren Überlebenden des Holocaust, insbesondere an Kinder und Jugendliche, weiterzutragen. Und das fand sie so toll. Und sie hat uns immer wieder aufgebaut, sie hat uns immer wieder bestärkt, sie hat uns gesagt, wie wichtig das ist und ihr war bei aller Erinnerung dieser Übertrag ins Hier und Jetzt, in die junge Generation mit der Frage, wie geht das eigentlich in Zukunft weiter, das war ihr das Wichtigste und dementsprechend, klar, blieb immer auch diese Ehrfurcht mit am Tisch, aber irgendwie hat sie es geschafft, dass wir auch einfach miteinander lachen konnten. Sie hatte eine ganz zauberhafte Katze, die mal über den Tisch so geschlichen ist. Und das hat es natürlich auch total aufgelockert und war einfach schön.
Also das heißt, da gab es durchaus auch eine Portion Leichtigkeit, weil man verbindet mit ihr als Opfer ja auch wirklich dieses dunkle Kapitel in der deutschen Geschichte und kennt ja eigentlich sie nur dann aus Interviews, wo es eben auch genau darum geht. Aber trotzdem eine Portion Leichtigkeit trägt sie dann schon auch noch mit sich.
Total. Sie war ja auch total klug und gescheit. Sie hat ja viele Jahrzehnte in den USA gelebt, in New York, hat Theater geliebt und war auf vielen kulturellen Veranstaltungen auch durch ihren Ehemann, der da eine Organisation geleitet hat. Also die hatte echt viel zu erzählen. Die war sehr modeinteressiert. Sie hatte eine Schneiderlehre gehabt sozusagen. 1938 mit den Novemberpogromen musste sie diese abbrechen, was sehr schwierig für sie war. Und trotzdem konnte sie dann aber in diesem Beruf letztlich in den USA arbeiten. Und Margot hatte einfach richtig viel zu erzählen und war tatsächlich sehr inspirierend, auch mit all dem darüber hinaus. Und das finde ich auch so wichtig, dass wir auch schauen, wer ist eigentlich dieser Mensch? Wer sind die Menschen, die das überlebt haben, auch 1945 und danach, also nach dem Kriegsende? Wer sind sie? Was haben sie erlebt? Wie haben sie weitergemacht? Und wie haben Sie es überhaupt geschafft, weiterzumachen mit all dem, was Sie erleben mussten?
Aber Ihre Art hat ja dazu geführt, und es war ja auch Ihr Interesse oder Ihr Kern des Engagements, damit hat sie ja vor allem junge Leute auch adressiert.
Ja.
Wie hat sie das geschafft, von denen auch wirklich gehört zu werden?
Also jahrelang ist sie ja selber sogar noch in Vorträge gegangen für Kinder und Jugendliche. Das ist dann mit voranschreitendem Alter weniger geworden. Und trotzdem hat sie aber auch unermüdlich Termine wahrgenommen und ist ja auch in den Medien immer wieder, ist ihrer Stimme auch quasi Gehör gegeben worden. Und das war total wichtig. Und ich glaube, was sie geschafft hat, ist eben diese Nähe wirklich auch über Mikrofone hinaus spürbar zu machen und Aussagen zu haben, die einen einfach packen und auch die jungen Menschen packen. Sie hat ja, das wurde ja gerade zitiert, immer gesagt, seid Menschen. Das war quasi die Aussage, die sie immer gesagt hat. In diesem Zusammenhang hat sie auch immer gesagt, es gibt kein jüdisches Blut, es gibt kein christliches, kein muslimisches Blut. Es gibt nur menschliches Blut. Mhm. Ja, und seid Menschen, so seid gut zueinander. Ja, sie hat auch zum Beispiel zu der jungen Generation immer gesagt, ihr könnt nichts dafür, was da passiert ist. Ja, ihr tragt dafür nicht die Verantwortung. Aber ihr könnt und ihr sollt jetzt was tun. Ja, jetzt erinnern, gucken, dass das sich nie wiederholt. Und ich glaube, diese Aussagen, die gingen und die gehen nach wie vor, also auch über ihren Tod hinaus, die gehen einfach mitten ins Herz.
Aber trotzdem wird der Abstand zum Krieg und zu den schrecklichen Zeiten wird ja immer größer. Die Generationen verändern sich, die Erinnerung verändert sich daran.
Ja.
Die Zeitzeugen sind bald alle nicht mehr da. Also was ist in der Erinnerungskultur gerade für eine Veränderung zu spüren?
Ja, also der größere zeitliche Abstand macht es natürlich schwerer. Ja, also die Frage irgendwie, was haben denn meine Großeltern erlebt, können viele gar nicht stellen oder kommt denen gar nicht erst in den Sinn. Und deswegen glaube ich, dass es einfach auch Vereine und Organisationen wie uns braucht. Und es gibt noch viel, viele weitere so tolle Projekte da draußen, die sich genau dieser Frage widmen, wie halten wir das lebendig? Wie schaffen wir, dass das eben kein Thema wird, das in unseren Geschichtsbüchern verstaubt, sondern wie halten wir es lebendig und tragen es weiter? Die Lehre sozusagen darüber, was passieren kann, wenn Hass, wenn Ausgrenzung überhand gewinnt. Das ist so brutal, wie uns der Holocaust, der Nationalsozialismus in Gänze uns das vor Augen führt. Und wenn wir wirklich hinhören und bereit sind, aus Vergangenheit zu lernen, dann können wir so viel ins Hier und Jetzt transferieren und über aktuelle Diskriminierung, über aktuellen Antisemitismus sprechen, der erschreckend ist, in höchstem Maße alarmierend ist, insbesondere seit dem 7. Oktober 2023, sich mehr als verdoppelt hat an antisemitischen Straftaten. Da haben wir richtig viel im Hier und Jetzt, woran wir anpacken können und worüber wir sprechen können und aus meiner Sicht auch müssen. Den Dialog nicht meiden, sondern mitten reingehen. Mhm. Und in Wirklichkeit ist das Interesse groß, ja, also bei den jungen Menschen. Wir haben schon über 48.000 Jugendliche und Kinder erreicht. Es werden jährlich Tausende mehr. Das funktioniert.
Also mit wir meinen Sie jetzt tatsächlich Ihre Initiative, ne?
Genau.
Denn ich wollte dann eben sagen, die Zeitzeugen sind bald nicht mehr da, aber dafür gibt es ja dann eben jetzt die Zweitzeugen.
Genau.
Also das ist Ihre Initiative. Wie ist es zu der Idee überhaupt gekommen? Also warum haben Sie gedacht, wir müssen da jetzt ein bisschen mit anpacken?
Ja, da führen ja immer so mehrere Punkte zu. Ein ganz großer war, dass wir, wir als Gründerinnen-Team zwei Punkte auch einfach schwierig fanden. A, dass der Holocaust oft sehr faktenbasiert ist, mit großen Zahlen und großer Komplexität in der schulischen Laufbahn sozusagen erklärt wird, was schwer greifbar ist.
Mhm.
Ja? 6 Millionen ermordete Jüdinnen und Juden, das ist unglaublich erschreckend und trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, wer sind eigentlich die Menschen dahinter.
Ja.
Und was wir auch schwierig fanden, war, dass die schulische Aufbereitung oft oder auch in der Regel am 8. Mai 1945
endet.
Genau.
Ja.
So. Und dann ist die Frage, was war denn eigentlich danach? Also Antisemitismus war ja jetzt nicht einfach vorbei, nur weil der Krieg vorbei war. So ganz und gar nicht. Was ist mit den Menschen gewesen, die überlebt haben? konnten die eigentlich überleben? Wie konnten sie? Kann man, wenn man sowas erlebt, eigentlich wieder Menschen vertrauen? Kann man Bildung nachholen, der man beraubt wurde? Und. Das war irgendwie kein Thema bei uns und das hatte so viele Leerstellen uns aufgezeigt, wo wir gesagt haben, da wollen wir Antworten finden.
Ja. Ja. Das heißt, was machen Sie dann konkret mit zwei Zeugen e.V.?
Wir haben erstmal Überlebende getroffen. Also wir haben als Verein 38 Überlebende interviewt und ihre Geschichten aufgezeichnet und in didaktische Vermittlungsform gebracht, sodass wir wirklich schon mit Kindern ab 10 Jahren arbeiten können. Wir führen gerade auch die ersten Third- und Second-Generation-Interviews, also mit Angehörigen. Das ist auch ein super interessantes Thema. Wie ist das eigentlich als Kind, als Enkel von Holocaust-Überlebenden, transgenerationales Trauma? Ist hochspannend und zeigt auch, wie das Thema überhaupt nicht zu Ende ist. Das heißt, wir haben erstmal auch geguckt, dass wir Antworten auf diese Fragen finden. Aber wir sind kein Museum. So, wir sind eben, verstehen uns als Verein, der das wirklich weiterträgt und junge Menschen befähigt, selber zu zweiten Zeugen, also zu ZweitzeugInnen zu werden. Und als solche eben diese Geschichten dann selber weiterzutragen.
Ja, wenn wir nochmal den Kreis schließen zu Margot Friedländer, in der Berliner Philharmonie gibt es heute eben diese Gedenkveranstaltung und es ist damit wieder eine wichtige Zeitzeugin von uns gegangen und bald gibt es sie eben nicht mehr. Also, oder welche können vielleicht sogar jetzt noch an ihre Stelle treten und wie ist das in einigen Jahren? Wem sollte man zuhören?
Also es gibt einmal wirklich gute Dokumentationen, Interviews, Bücher. Also man kann, wenn man möchte, kann man eintauchen. Und das so richtig. Also dazu würde ich auch immer appellieren. Das ist der erste Schritt. Für uns ist es eine Chance, diese Rolle der Zweitzeugin anzunehmen. Ja, als solche aufzustehen und dann zu sagen, okay, ich habe zugehört und das hat was mit mir gemacht. Ja, es gibt kein Thema, das mich in den vergangenen und jetzt sind es 15 Jahre so traurig gemacht hat und auch so unendlich wütend wie dieses Thema. Und zugleich nehme ich da so viel Antrieb, ja. Das ist meine Motivation. Ich habe das jetzt erfahren und ich kann doch was damit tun. Ich kann das nach außen tragen. Und das ist das, was ich bei jungen Menschen erlebe. Und wenn wir die einfach mal machen lassen, dann sind wir überrascht, was für wirklich zauberhafte Wege sie finden. Da kommen eigene Podcasts raus, eigene Ausstellungen, Filme, Stop-Motion-Filme, Poetry-Slams. Also wir haben schon alles Mögliche gehabt, was Jugendliche und Kinder daraus machen. Oder auch einfach Briefe schreiben. Also Margot hat von uns so viele Briefe bekommen, die Kinder und Jugendliche an sie verfasst haben. Das hat ihr so viel Kraft gegeben und auch den Jugendlichen, dass sie eben was zurückgeben konnten.
Das ist Ruth-Anne Damm, Mitbegründerin der Initiative Zweitzeuge e.V. Dabei geht es um Erinnerungsarbeit mit der jüngeren Generation und auch eben das fortzuführen, was die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer so viele Jahre getan hat. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.
Sometimes it feels
WDR 5 ist hier und zwar kurz vor den Sommerferien. Das heißt für Familien mit Kindern, und ich mache jetzt mal die ehrliche Moderation, das heißt Stress. Denn die Kinder wollen was geboten bekommen und zumindest meine Kinder ziehen sich nur im Notfall mal ins eigene Zimmer zurück. Und selbst wenn sie das mal tun und sie akustisch dann nicht mehr wahrnehmbar sind, bringt einen das irgendwie ins Grübeln und erzeugt wieder Stress. Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass es dafür bald eine Erfindung geben wird. Das Start-up braucht dann nur noch eine Anschubfinanzierung.
WDR 5. Künstliche Intelligenz. Selbstfahrende Autos. Das intelligente Haus. Urlaub im Weltall.
Grüße aus der Zukunft.
Bitte setzen Sie sich.
Danke.
Sie interessieren sich für ein Unternehmensdarlehen?
Genau, ich habe ja schon mein Girokonto bei Ihnen und früher auch so Sparbuch.
Schön.
Ich will jetzt eine Firma gründen und kann Ihnen versprechen, meine Erfindung, das wird ein weltweiter Erfolg. Das ist ein pädagogischer Gamechanger. Haben Sie Kinder?
Ja.
Prima, dann kennen Sie ja diese verdächtige Stille. Eben wurde noch laut gespielt, getobt und plötzlich ist es so ganz ruhig, man hört nichts mehr.
Meistens machen die Kinder dann Blödsinn.
Aber auch nicht immer. Manchmal malen die ja auch nur schön.
Ja.
Und dann will man nicht die ganze Zeit ins Kinderzimmer gehen und kontrollieren.
Nein, es geht ja auch um Vertrauen.
Und ich habe jetzt ein Gerät entwickelt, das die Stille analysiert, zusammen mit der Antwort auf die Frage, was macht ihr?
Darf ich Ihre Erfindung mal sehen?
Klar, tata, das ist der Silenzionator. Sieht erstmal aus wie ein Mikrofon mit Display, aber ich zeige es Ihnen, wenn, sagen Sie, kann ich irgendwo hier in der Bank Blödsinn machen?
Hinterm Kassenschalter ist schlecht.
Nee, ja,
auch obwohl also der Kollege hat bestimmt nichts dagegen. Kommen Sie mal mit.
Aha.
Hallo, lass dich nicht stören. Das ist nur ein Erfinder, der kurz Blödsinn machen muss.
Ah ja,
wegen eines Kredits. Geschäftlich.
Ja, herein.
Guten Tag.
Guten Tag.
Sorry, könnten alle anderen Bankkunden und Mitarbeiter ganz kurz leise sein, weil ich wollte meine Erfindung zeigen. Da kann man herausfinden, ob Kinder Blödsinn machen. Danke.
Und jetzt?
Sie gehen bitte zurück an Ihren Platz und fragen mich, was ich mache. Und bei Blödsinn piept der Silenzionator.
Alles klar. So, was machen Sie?
Ich? Nichts.
Komme. Das Ding piept nicht.
Ich mache ja auch keinen Blödsinn.
Er hat hier ganz friedlich gemalt.
Okay, dann bleib ich jetzt mal hinterm Schalter und Sie.
Und Sie machen Blödsinn oder auch nicht?
Ja.
Und also ich lasse mich einfach mal überraschen.
Alles klar.
Was machen Sie?
Nichts, nichts.
So, da hat jetzt der Silenzionator angeschlagen. Also der hat die verdächtige Stille analysiert. Und ach du
Sag mal, warum machst du so einen Blödsinn? Das ist doch nicht dein Tresor.
Bevor ich einen Kredit bewillige, muss ich prüfen, ob die Erfindung überhaupt funktioniert.
Bekomme ich den Kredit?
Die wichtigere Frage lautet, bekommen Sie Kaugummi von einem Zahlenschloss ab?
Grüße aus der Zukunft.
Setting sun, set. beim Moderieren geht es ja normalerweise darum, andere zum Reden zu bringen.
Bei Politikum reicht das aber nicht.
Da musst du dich raustrauen mit der eigenen Meinung. Besser, du hast eine.
Von wegen, man darf ja nichts mehr sagen, ne? Hier soll man sogar sagen, was man denkt. Nicht nur wir Hosts, sondern auch alle, die uns hören. Wir haben ein Herz für Meinung.
Und das macht auch den Reiz aus. Das ist wie eine Bühne, auf der wir unsere persönlichen Positionen vertreten dürfen und auch mal ganz andere Perspektiven aufmachen.
Und ganz wichtig, allen ständig widersprechen. Den Expertinnen und Experten zum Beispiel, die wir in jede Folge einladen.
Unseren Kommentatorinnen und Kommentatoren aber auch.
Zur Not widersprechen wir sogar uns selbst. Das ist Politikum.
Und zwar überall, wo es Podcasts gibt und in der WDR 5 App.
Und natürlich Montag bis Freitag im Radio, immer um 18 Uhr.
Politikum, der Meinungspodcast.
Mitreden, mitfühlen, miterleben.
WDR 5.
Ja, und für sie gilt dann eben, anderen Stimmen zuhören bei dem Podcast, ne? Wie man das ja eigentlich permanent macht, ne? Davor war es eben eine Gesangsstimme, die sie unterhalten hat. Jetzt haben sie mich, meine Stimme in den Ohren und das geht ja den ganzen Tag noch so weiter, ne? Permanent wird man mit Stimmen konfrontiert. Von Familie, von Freunden, Kollegen, aus dem Radio und überall da, wo eben andere Menschen sind. Außer jetzt vielleicht in einem Schweigekloster. Unsere Stimme ist etwas ganz Einzigartiges und quasi individuell wie ein Fingerabdruck. Und weil die Stimmen so unterschiedlich sind, lösen sie auch Unterschiedliches aus. WDR5-Reporterin Melahat Cimcek hat sich mal mit dem Potenzial der menschlichen Stimme beschäftigt. Und sie hat untersucht, was Forschende aus der Stimme herauslesen können, wie sich die Stimme verändern oder angepasst werden kann. Und ihre Reportage beginnt in einem Trainingslager sozusagen.
Einen wunderschönen guten Abend, die Damen.
19 Uhr. Die Sprachtherapeutin Caroline Kupperoth hat zum Stimmtisch eingeladen. Ein wöchentlicher Stammtisch, bei dem es um die Stimme geht. Vier Transfrauen sitzen im Gesprächskreis, die an ihrer Stimme arbeiten möchten, damit sie weiblicher klingt. Die Praxis ist einladend gestaltet. In der Ecke steht ein Klavier, die Wände sind in einem zarten Gelbton, es gibt Gummibärchen, Tee und eine Karaffe mit Wasser steht auf dem Tisch.
Legt mal eure Hände ins Gesicht und sucht nach Vibration.
Der Stimmtisch bei Caroline Kupperoth ist keine Stimmtherapie im eigentlichen Sinne, weil die Stimme nicht erkrankt ist. Es geht der Therapeutin vielmehr darum, im Umfang der natürlichen Voraussetzungen eine neue Stimme zu kreieren. Damit das gelingt und die Stimme gesund bleibt, braucht es professionelle Anleitung.
Die Lippen sind locker, der Unterkiefer ist auch locker.
Mit dieser Übung werden die Stimmbänder gelockert und die Wahrnehmung geschärft.
Manchmal erkläre ich die Stimmtherapie für die Menschen, für die das wirklich ganz fremd ist, sage ich, wir machen Physiotherapie für die Stimme. Stimmgebung bedeutet ja auch Muskulatur, genau wie jede Bewegung Muskulatur ist. Jetzt darfst du mal so richtig nach vorne, richtig so ein bisschen mehr Diva.
Vor knapp 2 Jahren hat die Therapeutin den wöchentlichen Stimmtisch für Transfrauen ins Leben gerufen. Von Anfang an dabei ist Alexandra. Die 22-Jährige kam direkt nach ihrem Outing zur Stimmbildung.
Stimme ist wirklich wichtig für mich, weil ich einfach darüber mein Passing selber beeinflussen kann. Dazu gehört die Stimme, das Aussehen, so dass man dem Geschlecht, das man halt eben ist, in meinem Fall weiblich, dann angepasst ist.
Alexandra arbeitet in einer Endoskopiepraxis und hat viel Kontakt mit Patientinnen und Patienten. Eine wichtige Erfahrung, die sie in der Stimmtherapie gemacht hat, ist die Erkenntnis, dass sie durch eine bewusste Atmung, Haltung und Muskelspannung Einfluss auf ihre Stimmhöhe und Klang nehmen kann.
Weil ich ja doch früher eine sehr tiefe Stimme hatte, war mein Bedürfnis doch ziemlich groß, eine andere Stimme zu bekommen. Auch wenn ich jetzt auf der Arbeit beispielsweise frühmorgens meine ersten Patienten anspreche und ich habe noch nicht viel gesprochen, sprechen die mich immer noch manchmal mit er an. Und das ist dann vor allen Dingen frühmorgens dann immer manchmal ein bisschen nicht so schön.
Kannst du das nochmal machen?
Ja.
Seit 2 Jahren macht Alexandra auch eine Hormontherapie. Die Länge und Dicke der Stimmlippen, das sind die Muskeln entlang des Kehlkopfs, bestimmen die Tiefe und Höhe des Tons. Da Männer in der Regel von Natur aus längere und dickere Kehlkopfmuskeln haben, ertönt die Stimme tiefer als bei Frauen. Alexandra möchte sich demnächst die Stimmbänder operativ verkürzen lassen, um noch weiblicher zu klingen.
Ich bin gerade in der Uniklinik in Essen auf der Warteliste, da dauert das gerade 3 Jahre. Das ist natürlich nicht so schön. Ich habe jetzt aber auch noch mal München angeschrieben für ein Vorgespräch. Da ist die Warteliste ein bisschen früher.
Die Stimme eines Menschen ist sein zweites Gesicht, sagte einst der Schriftsteller Gerard Bauer bedeutungsvoll. Doch sie wird leider oft unterschätzt, findet Stimmtherapeutin Caroline Kupperoth.
In diesen 21 Jahren, die ich als Stimmtherapeutin arbeite, stelle ich immer wieder und immer noch fest, dass die Stimme das Stiefkind ist in der Gesundheit.
Dabei ist sie ein enorm machtvolles Instrument. Stimmen berühren oder lassen uns kalt, können überzeugen, Freude bereiten oder irritieren. Denn durch die Tonlage werden Emotionen transportiert, aber auch Informationen über das Geschlecht, Alter und meistens sogar über die Absicht hinter dem Wort. Eine Stimme kann ein und denselben Satz eine völlig andere Bedeutung geben.
Ja, endlich bist du da!
Zornig gesprochen oder?
Endlich bist du da.
Freudig drückt sie eine Erleichterung aus.
Die Stimme ist ja so unsere Visitenkarte. Das ist der Spiegel unseres Selbst. Also an der Stimme kann man die Stimmung ablesen. Also man kann auch sagen, es stimmt. Also wir haben ganz viele Aussprüche auch, was die Stimme anbetrifft.
Die menschliche Stimme ist das schönste Instrument, aber es ist am schwierigsten zu spielen. Richard Strauss, deutscher Komponist.
Die Stimme ist ein Musikinstrument, dessen sich alle Menschen bedienen können. Denis Diderot, französischer Philosoph.
Die Welt ist ein Berg und alles, was man je von ihr zurückbekommt, ist der Widerhall der eigenen Stimme. Jalal Eddin Rumi, persischer Sufi-Mystiker.
Man kann doch hören, auch ob jemand die Wahrheit spricht. So subtil kann man doch in der Stimme viel rauslesen.
Zu der Sprachtherapeutin kommen auch Klientinnen und Klienten mit Stimm- und Sprachproblemen. Die meisten arbeiten in Berufen, wo viel geredet wird. Lehrerinnen, Pfarrer und Politiker, wo sehr viel Stimmeinsatz gefragt ist. Sogenannte Berufssprecherinnen und Sprecher. Häufig kommen zu ihr auch Klientinnen und Klienten mit postoperativen Stimmstörungen oder neurologischen Krankheiten wie Parkinson und Multiple Sklerose.
Ich sage ja immer, mein Beruf ist der Beruf einer Kfz-Mechanikerin. Das heißt, ich kann raushören, wenn jetzt jemand zum Beispiel sehr auf die Stimme drückt und ein bisschen knarrt oder ja, Überdruck oder Unterdruck hat, also eine Hyper- oder Hypofunktion. Ja, also man kann die Krankheiten tatsächlich auch raushören. Ist der ganze Körper beteiligt oder nimmt sich jemand zurück oder ist jemand sehr laut?
Beim Sprechen laufen fein orchestrierte Prozesse im Körper ab. In einem Zusammenspiel aus 100 beteiligten Muskeln, der Atmung, Körperhaltung, den Stimmlippen rund um den Kehlkopf entstehen Laute, die uns mit Menschen auf der ganzen Welt verbinden lässt. Zur Sprache geformt werden die erzeugten Klänge in den Nasennebenhöhlen und im Mundraum, das heißt Kiefer, Gaumen, Zunge, Lippen und Zähne. Hier verwandeln sich bloße Töne zu artikulierten Lauten. Und genau das macht die Stimme so einzigartig wie einen Fingerabdruck.
Unsere Stimme ist auch geprägt von der Sprache, von der Herkunft, aber auch vielleicht haben wir als Kind gehört, sei nicht so laut oder du bist zu leise oder zu schnell oder zu langsam oder da ist eine Wertung drin. Und das wirkt sich sicher auch auf die Stimme aus.
Die Stimme spiegelt unsere Gefühle und bisherigen Lebenserfahrungen, im Guten wie im Schlechten wider. Sie ist nicht nur Mittel zur Kommunikation, sondern Ausdruck der gesamten Persönlichkeit. Im zwischenmenschlichen Austausch kann sie, meist unbewusst, sogar unsere Reaktionen beeinflussen. All das versucht Caroline Kupperoth in ihrer Arbeit mit der Stimme zu vermitteln. Ein tieferes Verständnis für die Räume, wo Klänge entstehen, wie Kopf-, Brust- und Bauchresonanzräume, wodurch unsere Stimmfrequenz der ganze Körper mitschwingt.
Wir versuchen, diese Räume überhaupt erstmal erfahrbar zu machen. Ich arbeite auch ganz viel und gerne mit Experimentieren, denn mit der Stimme zu arbeiten ist was sehr Intimes. Unsere Stimme, da sind die ganzen Emotionen damit verbunden und ich falle jetzt nicht mit der Tür ins Haus, also je nachdem, wie offen jemand ist.
Dabei ist die Atmung bei der Lautbildung das A und O.
Das heißt, das Zwerchfell als Hauptatemmuskel steht da im Mittelpunkt. Und das ganze Verhalten des Kehlkopfes und der Stimmbänder und der ganzen Muskulatur, die dazu gebraucht wird, ist urwichtig für eine gut schwingende Stimme.
Beeinflusst wird die Stimme dabei von vielen Facetten, wie beispielsweise dem Dialekt.
Meine Muttersprache ist eigentlich Pfälzisch. Wenn ich Pfälzisch rede, in meinem Dialekt lachen erstens alle und zweitens klinge ich da noch etwas anders. Oder wenn ich Englisch spreche oder Französisch, ist auch meine Stimme etwas anders.
Den entscheidenden Einfluss von heimischen Dialekten und anderen Sprachen auf die Stimmfarbe bestätigt auch Professor Hartmut Zabel, emeritierter Stimmforscher, Gesangsausbilder und Stimmtherapeut an der Musikhochschule in Dresden.
Die Dialekte, es gibt es ja in jeder Sprache, aber gerade in der deutschen Sprache. Warum wird über den sächsischen Dialekt nur gelächelt? Warum lächelt man nicht über den bayerischen Dialekt? Das hat eben auch etwas damit zu tun, wie er eingesetzt wird. Und was hat der Dialekt an der Küste auch mit den Typen zu tun? Die ziehen alles so breit, die Hamburger oder auch die Rostocker da oben. Das dialektbezogene Sprechen in Bezug auf den Heimatort, also dort, wo man wirklich groß geworden ist, das hat schon eine Bedeutung und charakterisiert wirklich ein bisschen den Menschen.
Die Stimme als eine wichtige Ausdrucksform der Persönlichkeit.
Ja, in jedem Fall. Sie ist jedenfalls Ausdruck dessen. Es kommt ja auch an, welchen Erziehungsprozess man auch erlebt hat, aus welchen sozialen Bereichen kommen wir. Und entsprechend wählt man die Stimme eben in besonderem Maße oder man wählt sie eben auch aus, weil man in den Kontext seiner Umgebung groß geworden ist. Da möchte man auch nicht rausfallen.
Ortswechsel. Ich habe eine Stimmprobe mit Chorleiterin Lena Krüger in Köln.
Wo hast du denn das Gefühl, fühlst du dich wohler, also eher in der Tiefe oder in der Höhe?
Lena Krüger ist noch etwas erkältet, doch ihr geschultes Ohr ist bereit.
Kannst du mal versuchen, einfach immer kannst du das versuchen nachzusingen?
Genau.
Dann von hier.
Lena Krüger studiert an der Musikhochschule in Köln elementare Musikpädagogik. Die 30-Jährige ist auch als Sängerin in der Kölner Musikszene mit ihren selbst komponierten Songs und ihrer Band Madame Courage bekannt. Vor 2 Jahren übernahm sie die Chorleitung von den Mondays. Bevor die 20 Chormitglieder gleich zur allwöchentlichen Probe kommen, eine erste Einschätzung meiner Stimme.
Das wäre so fast schon tiefe Altlage oder so mittlere Altlage. Manchmal ist man auch überrascht, dass zum Beispiel man viel höher singt mit Leichtigkeit, als man zum Beispiel spricht. Deswegen kann man es von der Sprechstimme nicht zwingend immer wissen, was jemand für eine Stimmlage hat.
Das wöchentliche Chortreffen findet in einem Musikraum an einer Kölner Grundschule statt. Eingangs wird die Stimme mit verschiedenen Techniken eingesungen und auch hier wieder jede Menge Stimm- und Atemarbeit geleistet.
Wir machen am Anfang auch beim Aufwärmen viel zum Thema Atmung und eben auch da viel über den Körper als Hilfe zu nehmen. Wie kann ich einen Weg finden, zum Beispiel in der Höhe zu singen und trotzdem das Gefühl zu haben, es ist leicht. Wie kann ich mit größtmöglicher Entspannung ein Volumen in der Stimme halten und nicht immer wieder so in den üblichen Anspannungsmodus, den wir irgendwie alle haben, verfallen, in dem es dann eigentlich anstrengend wird zu singen. Und das geht über Körperwahrnehmung und auch natürlich viel Wissen darüber, was passiert da eigentlich gerade.
Was passiert da eigentlich in unserem Körper, wenn der gesamte Chor versucht, im Einklang auf den Ton U sich einzustimmen? Die Stimme ist die natürlichste Art, musikalische Klänge und Töne zu produzieren. Im Gegensatz zu Instrumenten, erklärt Lena Krüger.
Auch jedes Instrument ist eben einzigartig und die Stimme auch. Aber dadurch, dass eben der Mensch gleichzeitig das Instrument ist oder in sich trägt und es eben nicht, der Mensch drückt sich über ein Instrument aus, da ist ja ein größerer Weg sozusagen. Und da ist es einfach so unmittelbar, dass das was total Faszinierendes hat.
Ich heiße Luise, bin 58 Jahre und singe schon 19 Jahre im Chor.
Ich heiße Ulrich Rehm, ich bin 61 Jahre alt, bin Kunsthistoriker von Beruf, arbeite an der Ruhr-Universität als Professor für Kunstgeschichte Im Chor bin ich seit 2011.
Hilla Cinçol, ich bin 58 und bin jetzt seit 17 Jahren im Chor.
Ausreichend Wasser trinken, damit der Kehlkopf feucht bleibt, Schulter und Kiefer lockern, bei sich bleiben und die Körperspannung ausbalancieren. All dies lernen sie im Chor spielerisch.
Ich habe im Chor zumindest auch gelernt, dass die Stimme dadurch freier wird, wenn der Körper entspannt ist. Man kann alles Mögliche am Körper entspannen, wo man gar nicht so dran denkt, und dadurch die Stimme loslassen. Was für mich immer besonders auffällig ist, ist laute Stimmen, laut und leise, und gepresste Stimmen oder nicht gepresste Stimmen.
Die Stimme feiert in diesem Jahr ihr Dasein als das älteste Instrument der Welt. Und sie entwickelt sich ständig weiter.
Es ist das körpernahste Instrument einfach. Es ist der Körper. Und es ist sehr wandelbar. Also man kann durch Technik, aber auch durch Vorstellung einfach sehr unterschiedliche Klänge erzeugen. Also mehr als auf Instrumenten.
Bereits der erste Höreindruck einer Stimme und ihrer Sprechweise lässt intuitiv erkennen, ob jemand gerade glücklich, traurig, ängstlich oder verärgert ist. Und immerhin bis zu 50% der Sympathie oder Antipathie entwickelt sich anhand der Stimme des Gegenübers.
Für mich ist das ein bisschen wie riechen, ob man jemanden riechen kann, ob man jemanden hören kann. Das macht viel aus.
Ich finde das sogar sehr charakteristisch eigentlich, wenn man einem Menschen begegnet und die Stimme unangenehm ist oder sehr sympathisch ist.
Und deswegen ist das auch sehr wichtig, dass man die Menschen mag, mit denen man singt. Wenn da wirklich Streitereien sind oder so, dann funktioniert das auch nicht so richtig. Und umgekehrt kann das Singen dann verbinden.
Noch ein bisschen durchhalten.
Die Chorgruppe stellt sich nacheinander hin, schließt die Augen, geht singend durch den Raum und versucht sich klanglich auf die anderen Singenden einzustellen.
Wenn wir durch den Raum gehen, inzwischen erkennt man jede einzelne Stimme, wenn man blind ist. Also man weiß sofort, wer hinter einem steht. Das ist wirklich toll.
Lena Krüger gibt ihr Wissen an Menschen weiter, die Spaß dran haben, sich stimmlich weiterzuentwickeln und eine gewisse Neugierde und Offenheit mitbringen. Das macht auch etwas mit dem Selbstbewusstsein.
Also einmal, wie sehr man sich traut zu sprechen, dass man auch wirklich will, dass man gehört wird zum Beispiel, dass man sehr deutlich spricht, dass man nicht alles vernuschelt. Das zeigt sich ja dann schon, was für ein Selbstbewusstsein auch dahinter ist. Dann kann man sehr viel erkennen, wie die Stimmung ist, ob die Stimme sich hebt und senkt und ob da eine Breite drin ist oder ob man so sehr monoton redet. Man kann unheimlich viel.
Genau. Eins, so, und.
Klingt eine Stimme attraktiv, werden der Person Eigenschaften wie Stärke, Intelligenz und soziale Kompetenz zugesprochen. An der Universitätsklinik Leipzig hat ein Team in einer Studie aus dem Jahr 2017 tausende Stimmen untersucht und festgestellt, Frauen sprechen heute deutlich tiefer als noch vor 50 Jahren.
Tatsächlich wird sie bei uns Frauen tiefer, habe ich den Eindruck. Ich habe eine tiefe Stimme und ich habe auch hier, singe hier Tenor. Inzwischen komme ich aber auch locker in die Sopranlagen. Und das kommt durch die Stimmbildung, dass ich Phänomene entdeckt habe, von denen ich vorher nichts wusste. Das ist also sehr faszinierend, wenn man Kleinigkeiten verändert, das sind wirklich Mini-Kleinigkeiten, dass sofort der Klang sich ändert.
Die tiefsten Stimmen haben laut der Studie Frauen in Skandinavien, also Länder, in denen die Gleichberechtigung weit fortgeschritten ist. Auch kulturelle Einflüsse spielen eine Rolle. In Japan haben Frauen weltweit die höchsten Stimmen. Dort gilt sie immer noch als Schönheitsideal. Insgesamt zeigt die Studie, wie sehr die Stimme eng mit gesellschaftlichen Normen, Selbstwahrnehmung und kulturellen Einflüssen verbunden ist. Ebenso spannend zu beobachten, wie sich diese Faktoren im Laufe der Zeit verändern und wie sie unsere Kommunikation prägen. Allerdings sollte die Stimme immer glaubwürdig wirken, sagt Chorleiterin Lena Krüger.
Es kommt nicht auf Höhe oder Tiefe an, sondern auf Authentizität. Also die Menschen spüren, ob jemand die Stimme verstellt. Und das tun wir alle bis zu einem gewissen Punkt, glaube ich, unbewusst sehr viel. Aber da gibt es Abstufungen. Und ich denke, je deutlicher man das Gefühl hat, der Mensch, der gerade spricht, der sagt das, was er meint, oder meint das, was er sagt, beides gleichzeitig, dass das also erfolgreich oder dass das eben wichtig ist, dass da jemand mit sich gerade in Verbindung ist?
Ich habe für mich das tatsächlich auch in einer Zeit erfahren, in der ich eine gewisse Krise hatte. Es gab mal so eine sehr schwierige Trennungsphase. Ich habe mir damals ein Mischpult gekauft und habe angefangen, Stücke zu schreiben und zu singen. Aber das Wichtigste war für mich eigentlich, dass ich meine Stimme, die ich gleichzeitig über den Kopfhörer höre, so hinbekomme, dass ich denke, ja, das bin ich. Und das war ein ganz schwieriger Weg, dahin zu kommen, weil ich am Anfang immer andere imitiert habe und das klang gar nicht nach mir. Und irgendwann bin ich so ganz langsam dahin gekommen, mich mit meiner Stimme wohlzufühlen. Und das hat mir damals sehr stark geholfen.
Wie hat sich 19 Jahre Chorarbeit bei Luise an der Stimme bemerkbar gemacht?
Zum einen komme ich ja in höhere Lagen durch die Stimmbildung. Alles ist bewusster und es ist einfach viel mehr möglich und ich höre sehr viel genauer hin. Das Hören ist das Allererste. Und deswegen finde ich das Singen auch so toll, wenn man gemeinsam singt und eine Schwingung aufbaut. Das ist wirklich pures Glück.
Wie viel gute Laune das Singen mit der eigenen Stimme machen kann, weiß auch der Gesangslehrer Professor Hartmut Zabel.
Singen ist unglaublich heilend für die Stimme, weil dort die Stimmenlippen einfach mal gespannt werden und wieder entspannt und in einem ganz schnellen Maße, in einer hohen Frequenz wird das passieren, also ganz häufig. Und das tut der Stimme immer wohl, weil sie dann nicht verkümmert.
Wir sollten alle viel mehr singen, stelle ich erfreut fest. Der Chorraum füllt sich mit einer lebendigen, positiven Energie, die fast schon magisch wirkt.
Ich liebe das, wenn dann bei einem schönen Arrangement die Stimmen dann ineinander greifen und das ist einfach schön.
Es ist ein gutes Gefühl, wenn wir sagen können, in meiner Stimme bin ich zu Hause.
Ich moduliere schon bewusster meine Stimme beim Sprechen und das hilft mir natürlich auch in meinem Job. Ich bin viel weniger heiser als früher, wo ich oft nach Seminaren und Vorlesungen komplett so heiser war, dass ich gar nicht mehr sprechen konnte. Das hat sich sehr geändert und gebessert. Ich achte schon, wenn ich sage bewusst, ist es schon wieder fast falsch, weil das durch das Singen fast sich automatisiert auch. Ich achte mehr auf den Klang.
Macht der Stimme. Ich habe mir in den letzten 20 Minuten auch hier einiges notiert, denn auch ich arbeite ja schließlich mit der Stimme. Genauso wie WDR5-Reporterin Milahat Cimcek ihre Reportage gerade über unsere Stimmen, können Sie gerne mit den Ohren nochmal hören, zu finden als Neugier genügt Feature, überall da, wo es Podcasts gibt. I tried once, twice, but I don't know how. How do I get your taste out of my mouth? You pick me up whenever I'm down. But when the highway's off, I'm still on the ground. Why are all the bad things that make you feel good things? They hide but never fix things. Oh, why are all the bad things that make you feel nice things? They never think twice. Gonna last when I know it's not. Leaves my WDR 5 um 4 vor 11.
WDR 5. Ein Gedicht.
Und das kommt heute von einem, den Sie auf jeden Fall kennen, von Bertolt Brecht. Das Gedicht heißt Der Kirschdieb, ist 1938 entstanden und ja, da gibt es jetzt verschiedene Interpretationen. Die einen sagen, Brecht kritisiert darin die bürgerliche Moral, indem ein harmloser Diebstahl für gesellschaftliche Ausgrenzung sorgt. Andere sagen wiederum, in dem Gedicht trifft ein fröhlicher Hedonist auf einen trägen Melancholiker. Und im Subtext gibt es vielleicht auch noch andere Botschaften. Hören Sie doch einfach mal selbst. Hier ist Bertolt Brechts Der Kirschdieb.
An einem frühen Morgen, lange vor Hahnenschrei, wurde ich geweckt durch ein Pfeifen und ging zum Fenster. Auf meinem Kirschbaum, Dämmerung füllte den Garten, saß ein junger Mann mit geflickter Hose und pflückte lustig meine Kirschen. Mich sehend nickte er mir zu. Mit beiden Händen holte er die Kirschen von den Zweigen in seine Taschen. Noch eine ganze Zeit lang, als ich wieder in meiner Bettstatt lag, hörte ich ihn sein lustiges kleines Lied pfeifen.
Gerade gab es ja, gesellschaftliche Abgrenzungen im Gedicht von Bertolt Brecht. Und das hört man heutzutage ja auch immer wieder. Ne? Unsere Gesellschaft, der fehlt es zunehmend an Zusammenhalt. Es gibt eine Spaltung, eine Grüppchenbildung oder auch mehrere davon. Aber woran liegt das eigentlich? Und wie kann gesellschaftlicher Zusammenhalt heutzutage wieder besser gelingen? Der Philosoph Wilhelm Schmid hat sich mal damit beschäftigt, ist dafür kreuz und quer durch Deutschland gereist und hat Antworten mitgebracht für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und gleich erzählt er davon, hier bei uns in der Sendung, und zwar in der Neugier genügt Redezeit um kurz nach 11. Vorher um 11 für Sie hier die Nachrichten und WDR aktuell. Bis gleich.
Nachrichten mit Christian Schwietzke. Guten Tag.
Ich tue dies, um Frieden, Freiheit und Wohlstand in unserem Lande zu sichern. Aus keinem anderen Grunde.
Bundeskanzler Merz hat im Bundestag die Hilfen für die Ukraine verteidigt und weitere Unterstützung angekündigt. Deutschland werde in Europa wieder eine Führungsrolle einnehmen, sagte Merz in der sogenannten Generaldebatte. Merz rechtfertigte außerdem die Aufnahme neuer Schulden. Die Bundesregierung habe mit ihrem Investitionsprogramm die Wende in der Wirtschaftspolitik eingeleitet. Die Linken-Fraktionsvorsitzende Reichenegg warf der Bundesregierung dagegen vor, die soziale Ungleichheit weiter zu vergrößern.
Ein Viertel des Vermögens in diesem Land liegt in den Händen von gerade einmal 0,005%. Gleichzeitig werden die Schlangen an den Tafeln immer länger. Immer mehr Menschen verlieren ihre Wohnung. Kinder wachsen in Armut auf. Wer arm ist, stirbt Jahre früher als jemand, der viel Geld hat. Es kotzt mich langsam an, Ihre Ausreden dafür zu hören.
Zum Auftakt der Debatte hatte AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel Merz mehrfach Wortbruch vorgeworfen und ihn als Lügenkanzler bezeichnet. Sie forderte unter anderem mehr Abschiebungen und keine Subventionen mehr für erneuerbare Energien. Der Kunststoff Melamin wird weiterhin als besonders besorgniserregend eingestuft. Das Europäische Gericht hat eine Klage von Herstellern abgewiesen. Melamin wird häufig in Kunststoffgeschirr, Bechern oder Kochlöffeln verwendet. Daniel Schwingenheuer, WDR aktuell, was bedeutet das Urteil denn jetzt konkret?
Das heißt, dass Melamin bald zulassungspflichtig werden könnte. Hersteller, die dann damit arbeiten wollen, bräuchten eine besondere Genehmigung. Seit 2023 steht der Kunststoff auf der Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe. Temperaturen über 70 Grad oder auch säurehaltige Lebensmittel können Melamin aus Löffeln, Bechern oder Schälchen herauslösen. Der Stoff, der soll im menschlichen Körper zum Beispiel zu Harnwegschäden führen. Problematisch ist aber auch, dass er von der Umwelt nicht abbaubar ist und sich im Grund- und Trinkwasser festsetzt. Vier verschiedene Hersteller hatten gegen die Einstufung geklagt. Sie können gegen das Urteil noch vor dem Europäischen Gerichtshof vorgehen.
Weitere Meldungen im Überblick. Spezialeinheiten der Polizei haben in Nordrhein-Westfalen mehrere Objekte wegen Terrorverdachts durchsucht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft geht es darum, einen mutmaßlich geplanten islamistisch motivierten Anschlag zu verhindern. Die Razzien fanden gleichzeitig in Essen, Dortmund, Düsseldorf und Soest statt. Bisher wurde ein Verdächtiger festgenommen. Der große Brand nahe der südfranzösischen Großstadt Marseille ist immer noch nicht gelöscht. Die Lage hat sich aber etwas entspannt. Bisher ist von mehr als 100 Verletzten die Rede. Rund um Marseille sind über 800 Feuerwehrleute und mehrere Löschflugzeuge im Einsatz. Der Barbie-Hersteller Mattel bringt eine Barbie mit Diabetes auf den Markt. Die Puppe trägt am Arm einen Glukosemonitor, ihr Smartphone zeigt den Blutzuckerwert und an ihrer Hüfte ist eine Insulinpumpe befestigt. Die Deutsche Diabeteshilfe freut sich über die neue Barbie. Dadurch könne die Akzeptanz und das Selbstvertrauen von Kindern mit Diabetes gestärkt werden.
WDR aktuell aus der Region.
In Nordtollen wird ein großer Solarpark jetzt doch nicht gebaut. Der Rat hat die Pläne am Abend mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Der Solarpark sollte bis zu 3000 Haushalte mit Strom versorgen. Markus Holtrichter für WDR aktuell.
Gegen Solarstrom an sich haben die Politiker in Nordtollen nichts, aber gegen diesen Standort, eine bislang landwirtschaftlich genutzte Fläche, und die wäre halt nun längerfristig mit Solarmodulen bebaut gewesen. Außerdem hatte Nordtollen vorab festgelegt, dass Solarparks nur direkt neben der Autobahn oder an Bahnstrecken gebaut werden dürfen und eben nicht auf wertvollem Freiland. Also, der Schutz von Grün- und Ackerland siegt hier über erneuerbare Energie.
Das war WDR aktuell. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Am Nachmittag gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Im Rheinland bleibt es trocken, in Westfalen sind weiter einzelne Schauer unterwegs. Dabei in Lüdenscheid bis 19 Grad, in Bonn 21 und in Rheine bis 22 Grad. Morgen eine Mischung aus Sonne und Wolken, am Nachmittag leichte Schauer. Die Zeit 11.04 Uhr. WDR 5, die Verkehrslage. A1 Euskirchen Richtung Köln, zwischen Köln-Löwenich und dem Kreuz Köln-Nord etwa 10 Minuten plus 4 Kilometer stockender Verkehr. A3 Köln Richtung Oberhausen, zwischen Köln-Delbrück und Leverkusen-Zentrum etwa 10 Minuten plus 5 Kilometer stockender Verkehr. A3 Köln Richtung Oberhausen, zwischen Leverkusen-Opladen und Solingen etwa 15 Minuten plus 6 Kilometer stockender Verkehr, da wird die Fahrbahn markiert. A3 Köln Richtung Arnheim, zwischen dem Kreuz Oberhausen-West und dem Kreuz Oberhausen etwa 10 Minuten plus 3 Kilometer Stau. A40 Dortmund Richtung Duisburg, zwischen Gelsenkirchen Süd und Essen-Frohnhausen etwa 10 Minuten plus und 5 Kilometer stockender Verkehr.
WDR 5. Neugier genügt.
Einen schönen guten Tag, ich bin Tobi Schäfer und ich kann Ihnen sagen, Sie sind gleich hier in guter Gesellschaft. Denn dann sprechen wir über etwas, das viele von Ihnen aktuell vielleicht beklagen. Den Zusammenhalt in der Gesellschaft nämlich. Man hört regelmäßig von Spaltung, von Misstrauen und dem Auseinanderdriften von Gruppen. Dabei ist es ja gerade in Zeiten von Krisen und Unsicherheit sehr wichtig, dass man gegenseitige Unterstützung findet. Aber die Leute ziehen sich gefühlt eher zurück und suchen Schuldige für andere Dinge und vor allem für die eigene Unzufriedenheit. Und unser Gast gleich hat sich mal auf die Suche gemacht nach gesellschaftlichem Zusammenhalt. Der ist dafür kreuz und quer durch Deutschland gereist, um den Puls quasi zu fühlen und herauszufinden, warum das alles so ist. Und er verrät uns gleich, wie man das alles ändern könnte. Wie jeder von uns dazu beitragen kann, dass wir wieder so richtig zusammenrücken. Der Philosoph Wilhelm Schmieds ist gleich unser Gast hier bei Neugier genügt.
Live. Well, you can sit right down, 'cause I got a little tale to tell this town. Suddenly there I was, just biding my time, when a little ladybug sidled up to my side. She said, hey, you see that sun? Well, you can keep warm with it all year long. You just gotta put it in your pocket for a rainy day. You dig?
Der 5 ist hier am Mittwochvormittag und das ist eine Frage, die schon seit längerer Zeit, sag ich mal, einen trüben Gesichtsausdruck beim Befragten auslöst. Und zwar, wie steht es denn um den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft? Da sagen nämlich die allermeisten, ja, könnte irgendwie besser sein. Ne? Gefühlt lebt jeder für sich so in seinem Mikrokosmos aktuell vor sich hin, aber den ganz großen Zusammenhalt, den haben wir bei uns irgendwie nicht mehr. Und deswegen hat sich unser Gast jetzt mal auf die Suche gemacht, auf die Suche nach dem Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Wo ist er hin? Und wir wollen drüber sprechen, was genau alle von uns aktuell wirklich vermissen und was er bei seiner Suche erlebt und herausgefunden hat und wie er gelingen kann, der gesellschaftliche Zusammenhalt. Er ist einer der bekanntesten und beliebtesten Philosophen in Deutschland und eben heute unser Gast, Wilhelm Schmid. Ich grüße Sie.
Schönen guten Morgen, Herr Schäfer.
Herr Schmid, was ist eigentlich kein Zusammenhalt?